So, wir haben wieder Systrix SEO Talk. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bei uns scheint die Sonne. Ich hoffe, bei euch auch. Ich begrüße euch zur mittlerweile 12. Ausgabe des SEO Systrix, des Systrix SEO Talks, so rum, hier beim OMT, in dem wir auch dieses Mal wieder die wichtigsten Entwicklungen im Bereich SEO besprechen und gerne auch auf eure Fragen zu dem Thema antworten. Oder ich muss sogar sagen, es sind eigentlich fast nur eure Fragen heute, die wir beantworten. Aber ihr könnt auch gerne später noch welche in dem Chat stellen. 12 Monate heißt, wir feiern Geburtstag. Ein Jahr ist vorbei. Damals habe ich, weiß gar nicht mehr, wie Johannes und ich darauf gekommen sind, in irgendeinem Gespräch, dass wir das hier starten. Es war ein gutes Datum, weil 12 Monate heißt dann auch, oder 12 Ausgaben heißt auch 12 Monate AI Overviews. Und ich habe immer noch das Gefühl, es war der richtige Zeitpunkt, um mit diesem Format zu starten. Wir haben eben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass sich viele Fragen auch wiederholen. Aber man merkt daran, dass auch diese Fragen immer noch für viele, viele interessant sind. Wir versuchen sie mal ein bisschen auszusieben, ein bisschen umzugestalten, sodass jeder was mitnehmen kann. Aber die Wiederholung ist natürlich klar zu sehen, weil das Thema auch immer noch mega akut ist. Lasst uns einsteigen. Ich stelle euch ganz kurz die Panel-Teilnehmer vor, so wie jeden Monat, Ehre wem Ehre gebührt. Frei nach dem Motto Ladies First seht ihr hier die Vanessa Wurster, ihres Zeichens Geschäftsführerin der SEO-Agentur SEOcation und nebenbei auch Mitglied unseres OMT-Expertenrats für unsere Konferenzen, speziell den Summit. Als zweites seht ihr den Johann von Johann, du bist jetzt mittlerweile fast Dauerbrenner. Ich glaube, du warst jetzt 6 oder 7 Mal hintereinander dabei. Danke dafür. Gründer und Geschäftsführer der Wingman Online Marketing GmbH aus Hamburg, den Markus Hövener. Geschäftsführender Gesellschafter bei Blue Fusion. Und final heute aus Japan zugeschaltet. Danke, Johannes, dass du es möglich gemacht hast, trotz Urlaub, den Johannes Beuys, mit dem ich mir damals, wie eben schon erwähnt, das Format überlegt habe. So. Und jetzt würde ich sagen, Johannes, du darfst anfangen. Was war dein Thema, nicht in Japan, aber der letzten 4 Wochen zum Thema SEO?
Ja, schön, dass du fragst. Ich habe ja eine ganze Liste.
Das hatten wir doch schon mal.
ja, ich glaube halt also ich glaube, das, was in den letzten Tagen auf jeden Fall für mich am interessantesten war, waren, denke ich, die Google-Quartalzahlen, die jetzt herausgekommen sind. Da zeigt sich, dass es Google echt überraschend gut geht. Wir haben ja vor, ich weiß nicht, 1, 2, 3 Jahren, als das ganze AI-Thema gerade gestartet ist, gab es ja so die Unkenrufe, dass es jetzt eigentlich mit Suche vorbei ist und dass Suche eigentlich so ein bisschen auf dem Abstellgleis ist, weil AI alles übernehmen wird. Das ist halt nicht das, was die Google-Quartalzahlen gezeigt haben. Also das Wachstum beschleunigt sich weiter jetzt noch im letzten Quartal, auch wegen AI-Search. Google scheint dieses Thema der Monetarisierung von AI-Overviews gut im Griff zu haben. Also sie haben gesagt, dass quasi das, was sie in SERPs verdienen, mit einem AI-Overview in etwa das ist, was sie in anderen SERPs verdienen. Und dass sie gerade dabei sind, im AI-Mode in den USA die ersten Werbetests zu machen. Und sie haben halt gesagt, dass mit Gemini 3, was jetzt ja auch die AI-Overviews und den AI-Mode quasi im Hintergrund nutzt, dass sie die Kosten ein sehr gutes Stück im Griff haben. So, und ich glaube, gerade spricht aus diesen Quartalszahlen für mich alles dafür, dass Google da einen sehr guten Lauf hat, was AI-Search angeht, und dass Google aus dem ganzen Thema eher gestärkt als geschwächt hervorgehen wird.
Spannend, vor allem auch deshalb, Grüße gehen raus an Pip Glöckner. Ich habe gerade in einem der letzten Podcasts gehört, dass ChatGPT, also die Firma, die dahinter steckt, natürlich wohl die Zahlen jetzt so bündelt, dass man nicht mehr erkennt, was bei denen mit den CPC-Versuchen an Umsatz gemacht wird, weil sie das wohl nicht im Griff haben. Also es ist zumindest Pip seine Meinung, die macht auch Sinn, so wie er es erklärt hat. Zeigt ja wieder, dass Google halt gerade das Thema Monetarisierung und CPC und so weiter verdammt gut im Griff hat und eigentlich jede Sorge rund um Google total unbegründet war. Gut, dann, liebe Vanessa, was waren deine Themen oder das Thema für dich in den letzten 4 Wochen?
Also ich glaube nicht, dass das war kein Thema, wo ich sage, ging jetzt durch die SEO-Schlagzeilen bei LinkedIn, sondern ich habe mich einfach in den letzten 4 Wochen sehr, sehr stark. Ich beschäftige mich ja schon ein bisschen länger so in diesem Überschnitt Social und SEO, auch viel im Bereich visuelle Suche. Wir haben viel Analysen gemacht, gerade auch in Richtung YouTube, Zusammenarbeit in den unterschiedlichen Bereichen und genau, auch sehr viele Auswertungen aus dem Social-Team bekommen, was nochmal so auch untermauert hat, dass wirklich die von uns mit recherchierten Themen auch auf Social sehr, sehr, sehr gut funktionieren. Also wir haben da gerade einen sehr großen Fokus darauf. Da beschäftige ich mich gerade sehr, sehr viel mit und auch mit dem Thema Bewertung mache ich gerade sehr viel, gerade im Bereich Markenwahrnehmung. Welche Relevanz hat das? Auch da haben wir jetzt gerade so die ersten Tests gemacht, deswegen sind es gerade so ein paar Projekte mit verschiedenen Kunden, die sehr viel meiner Zeit eingenommen haben und die sehr spannend sind und sehr viel Spaß machen.
Das ist gut. Wir haben nachher eine YouTube-SEO-Frage. Dann weiß ich ja, wem ich die nachher stellen kann.
Okay.
Markus, dein Topic der letzten 4 Wochen.
Ja, ich fand vieles spannend, aber vielleicht eine aktuelle Sache kommt ehrlicherweise von Johannes. Der hat nämlich vorgestern auf sistrix.de eine Analyse veröffentlicht zum AI Citation Drift. Also quasi, wie stabil sind Quellen in AI-Suchergebnissen? Und da gab es ja schon Studien zu in der Vergangenheit, die einfach sagen, es ist relativ volatil. Ne? Und Johannes hat jetzt eben gezeigt, ja, es ist sehr volatil, abhängig erstmal natürlich von der jeweiligen KI. Aber vor allem fand ich spannend, dass es halt wirklich auch einen stabilen oder einen relativ stabilen Kern gibt. Also manche der Quellen sind aber festgenagelt und manche sind es eben nicht. Und ist natürlich spannend, dann auch sich in den Analysen anzugucken, was ist denn eigentlich festgenagelt? Also sprich, wenn ich da jetzt unbedingt rein möchte, wenn ich unbedingt meine Erwähnung da haben möchte, welche von denen oder wo sollte ich eigentlich am ehesten dran rumbaggern? Fand ich eine spannende Analyse, deswegen vielen Dank dafür, Johannes.
Ich bin schon parallel den Link am raussuchen. Ich stelle euch gleich den Link zur Verfügung. Den hauen wir auch dann beim Podcast in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das angucken. Johann, last but not least. Wobei last wird nachher Johannes sein, weil er hat gesagt, er hat mehrere Punkte. Vielleicht ist ja in seiner Liste noch etwas übrig geblieben. Aber jetzt erst Johann.
Nee, ich habe tatsächlich auch nicht so ein großes Thema gehabt, das mich irgendwie so verfolgt hat, sondern es ist eher die Summe der Kleinigkeiten. Also ich fand, die letzten 4 Wochen hat Google super viel Kleinkram gehabt und produziert und rausgehauen aus so ganz unterschiedlichen Abteilungen und Geschichten. Und irgendwie hat dann alles von diesem Kleinkram doch erstaunlich viel Zeit gefressen und so Beschäftigung gebraucht. Wenn ein Publisher hat, so dieses Backbutton-Hijacking, also ihr kennt das alle, ne? Man klickt in Discover auf irgendeinen Link und dann will man zurück zu Discover und dann kommt so eine Vorschaltseite mit sinnloser Werbung für irgendwelche unseriösen Geschäftsangebote, so dass das jetzt irgendwie zu einer Penalty führt. Das hat einige Publisher, die mit denen wir reden, irgendwie durchaus in Aufregung versetzt, weil es doch Publisher auch in Deutschland gibt, für die das ein Fünftel oder so des Umsatzes ausmacht. Und wenn dann Google mit einem Federstrich sagt, das gibt's jetzt nicht mehr, du kannst dich entscheiden, ob du diesen Umsatz noch willst oder den Traffic, dann muss man sich natürlich ein bisschen überlegen, wie man sich damit verhält. Und Ähnliches gilt halt für andere Geschichten auch. Also dieses Read More Deep Link, also Google hat ja jetzt diesen Mehr-Lesen-Button in den Descriptions unten und hat dazu ein bisschen Dokumentation veröffentlicht und in der Dokumentation steht halt drin, dieser Content, den wir da anzeigen, der muss halt direkt sichtbar sein auf der Ergebnisseite, was technisch notwendig ist, sonst kann man diesen Button nicht klicken und an diese Stelle springen, weil das sonst einfach im Browser nicht funktioniert. Aber daraus haben halt viele gemacht, okay, meinen nicht sichtbaren Content, den ich irgendwie ausklappen kann, produkttechnische Bestimmungen, bla bla bla, das muss ich jetzt alles auspacken, sonst rankt das nicht, was halt völlige Überinterpretation ist und auch das hat irgendwie viel Zeit gekostet. Dann gab es jetzt, heute sind die Preferred Sources live gegangen. Das heißt, ich kann jetzt in den Google-Suchergebnissen klicken, hier davon zu diesem Thema oder von diesem Publisher möchte ich gerne mehr in meinem Discover-Feed haben, was auch total spannend ist. Und es sind so 3 Themen, die haben irgendwie doch so, obwohl es Kleinigkeiten sind, jeweils relativ viel Aufmerksamkeit gekriegt. Den größten Spaß hatte ich aber tatsächlich mit dass jetzt in der Google Maps App du bei den Rezensionen sehen kannst, wie viele Rezensionen denn wegen Verleumdung gelöscht wurden. Und da mal irgendwie vor Ort zu gucken, welches Restaurant, in dem ich häufiger bin, kümmert sich denn irgendwie um seine Reputation und löschen die so viel, weil sie irgendeinen Hater haben oder löschen sie so viel, weil da irgendwie was los ist und habe auch gleich wieder irgendwie den bösen Schalk im Nacken gehabt. Wenn dieser Button dazu führt, also dass jetzt angezeigt wird, wie viele Bewertungen gelöscht wurden, naja, dann ist ja nichts einfacher, als dafür zu sorgen, dass alle Konkurrenten diesen Button angezeigt bekommen. Ich muss ja nur ein paar ätzende Bewertungen loslassen, die dann offensichtlich gelöscht werden und dann vertraut niemand mehr den Daten. Also das finde ich ein ganz spannendes Feld, was da gerade aufgemacht wird und hat mir persönlich einfach große Freude bereitet, da mal durchzuflügen.
Johannes, hast du noch mehr auf deinem goldenen Zettel?
Ich glaube, in der Tat hat Johann das schon das meiste davon abgeräumt. fand auch ganz interessant, dass Google jetzt selber in Anthropic investiert, also gesagt hat, sind bereit, auch noch ich glaube 40 Milliarden in eigentlich einen direkten Wettbewerber zu investieren. Also ich glaube, Google agiert gerade in weiten Teilen schon aus einer Position der Stärke und kann quasi vieles strategisch richtig machen, um auch in 5 Jahren noch in einer sehr guten Position zu sein.
Ich beschäftige mich ganz viel aktuell mit der politischen Ausrichtung so zwischen den ganzen KI-Systemen. Das mit Anthropic, dass sie sich ja erst dagegen gewehrt haben, fürs Pentagon zu arbeiten und so weiter. Und dass dann das Pentagon gesagt hat, dass niemand, der mit dem Pentagon arbeitet, noch mit Anthropic arbeiten kann und sie es jetzt doch wegen Mythos haben wollen. Sehr, sehr spannende Entwicklung, die da passiert, was man mitkriegt, weil die neueste Version, wie auch immer von Anthropic, muss ja so stark sein, dass jetzt die ganz großen Microsoft und Co. einen Verbund gegründet haben. Wie können wir unsere Software gegen Mythos, wie es sich schimpft, schützen, weil es jetzt so schnell geht, dass eigentlich, wenn das aus China käme, eigentlich alles angreifbar wäre. Also es ist sehr, sehr spannend für alle, die sich mit sowas beschäftigen. Ich bin nicht so tief drin, wie es gerne wäre, aber tiefer als viele andere. Und gerade, auch wenn ich selbst KI gar nicht so operativ so gut bin, ich finde es ganz, ganz spannend, was so makroökonomisch da draußen oder auch politisch mit dem Thema KI passiert. Ich halte das für hochrelevant, dass man sich auch aus persönlichen Gründen mit sowas beschäftigt. Spannender Punkt. Kann ich unter anderem auch wieder Pip empfehlen, der sehr viel darüber redet, aber es gibt noch ein paar andere Podcasts, die da sehr gut drin sind. So. Ich würde sagen, wir steigen mal in die Fragen ein. Liebe Lieblings-Vanessa, du darfst anfangen. In der klassischen Suche hatten wir Suchvolumen als Entscheidungsbasis. In der AI-Suche fehlen diese Daten komplett. Wie trefft ihr als Geocaching für eure Kunden heute fundierte Content-Entscheidung?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, wir haben kein Suchvolumen für Prompts, das stimmt schon. Wir haben aber weiterhin das Suchvolumen für die Keywords und generell für, wir müssen es nicht Keywords bezeichnen, sondern wir können es gerne auch als Themen bezeichnen und wir nutzen das weiterhin immer noch. Also auch im Sinne von, brauchst heutzutage noch klassische Keyword-Recherchen? Ich bin der Meinung, ja, mit klassischen Keyword-Recherchen kann man immer noch eine Menge lernen, eine Menge ableiten, weil es zeigt einfach immer noch, okay, wonach wird denn eigentlich gesucht? Und ich sage jetzt mal so, eine klassische Keyword-Recherche, eine gut durchgeführte Keyword-Recherche ist für uns auch die Basis, wenn wir weiter Content aufbauen. Ja, wir gehen danach dann auch über in eine Prompt-Recherche, eine Fragen-Recherche. All das kommt dann auch on top. Wir arbeiten dann auch mit an verschiedenen Tools an dieser Stelle. Aber es ist ja jetzt nicht so, also natürlich gibt es Unterschiede vielleicht von dem, was bei ChatGPT über einen Prompt gesucht wird oder das, was bei Google eingegeben wird. Aber es ist ja nicht so, dass wir plötzlich uns komplett andere Fragen im Leben stellen, wo eine Keyword-Recherche auch nicht eine Basis dafür sein kann. Und deswegen bin ich der Meinung, dass ein Suchvolumen immer noch relevant ist. Es sollte nicht die einzige Entscheidungsbasis sein, aber Suchvolumens sollte meiner Meinung nach auch vor ChatGPT und Co. nicht die einzige Entscheidungsbasis sein, ob ein Thema für uns relevant ist oder nicht. Da gehen Themen wie Suchintent mit einher, Mehrwert, das sind meine Ziele und all das eben gepaart mit einer Prompt-Recherche und einer Erweiterung, sind im Grunde genommen Wege, die wir auch jetzt noch so gehen. Heißt nicht, dass wir den Content komplett gleich aufbauen und Schritte, die danach kommen, 1:1 gleich sind. Aber ich glaube immer noch, dass Suchvolumen weiterhin wichtig sind und eine Keyword-Recherche weiterhin auch von Bedeutung ist.
Mhm. Johann, Keyword-Recherche funktioniert in der bisherigen Form kaum noch. Das hatten wir jetzt gerade, das Thema. Das weiß nicht, beißt sich gerade ein bisschen. Aber ich frage es trotzdem, wie sieht für euch ein moderner Ansatz aus, um Themen und Nachfrage zu strukturieren?
Ja, ich bin da sehr bei Vanessa. Dieses nur Suchvolumen, das war schon immer nicht das Gelbe vom Ei, weil Suchvolumen einfach eine wahnsinnig schwierige Kennzahl ist. So, wenn du siehst, welche Begriffe von Google Ads im App Planner zusammengelegt werden, was so in der Vergangenheit irgendwie die beste kostenlos zugängliche Quelle war, so, dann merkt man schon, boah, das ist schon irgendwie echt schwierig, was da zusammengeworfen wird, weil teilweise dann die Begriffe einfach gar nichts miteinander zu tun haben, weil du unterschiedliche Dinge, die gleich abgekürzt werden, auf einmal zum gleichen Suchvolumen zählst. Und es ist halt einfach ein komplett anderes Konzept. Also Dance Dance Revolution und Deutsche Demokratische Republik war immer noch mein Lieblingsfall, wo das Suchvolumen zusammengezählt wurde. Und du sagen musst, ja, okay, das macht überhaupt keinen Sinn, auf der Basis Entscheidungen zu treffen. Und insgesamt, ich habe das ja auch schon mal gesagt, je mehr man sich irgendwie mit Online-Marketing oder wenn man anfängt mit Online-Marketing, dann denkt man, oh, das Coole ist, wir können hier alles messen. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr versteht man, dass jede Kennzahl, die man irgendwie benutzt, einen von vorn bis hinten belügt, wenn man sie nicht bis ins Kleinste auseinandergenommen hat und dass sie halt nicht ohne weiteres verrät, was man gerne wissen möchte. Und das gilt für das Suchvolumen, genauso für Impressions, für Klicks, für Visits, am Ende auch für Conversions und Warenkorbwerte. Und deswegen bin ich schon lange eher weg von dem Zahlengetriebenen und versuche viel mehr bei der Identifikation von Themen so eine Conversion-Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Manchmal geht das bei größeren Seiten und hohen Anzahlen von Conversions, kann man das so ein bisschen datengestützt machen, so welche Produktgruppen, was für eine Wahrscheinlichkeit und da eher zu gucken, dass man sich konzentriert oder Umsatzmengen, auch Unternehmensprioritäten, wo möchte ich denn eigentlich wachsen, was sind irgendwie meine Wachstumsmärkte, so solche Fragen irgendwie stärker zu highlighten bei der Contentplanung und auch wo ist eigentlich das größte Interesse der Zielgruppe, weil am Ende nehme ich lieber ein Keyword mit einer hohen Conversion-Wahrscheinlichkeit und einem niedrigen Suchvolumen, für das ich ranke, als ein hohes Suchvolumen, aber eine niedrige Conversion-Wahrscheinlichkeit. Da gibt es natürlich auch immer irgendwie irgendwo so Break-Even, wo die Kurven sich treffen, ist auch klar. Aber tendenziell ist mir was, wo ich eine hohe Conversion-Wahrscheinlichkeit mit einem hohen Produktwert habe, lieber dafür zu ranken, als das maximal hohe Suchvolumen. Jetzt bin ich da relativ entspannt, genau wie Vanessa sagt. Es geht, die Fragen, für die sich Menschen interessieren, haben sich nicht grundsätzlich geändert. Es werden mehr Fragen gestellt. Also warum geht es mir heute so doof? Wieso ist in meinem Leben dieses oder jenes? Das haben Leute nicht so in Suchmaschinen in der Form reingetan, wie das heute in so einen Chat-Agenten irgendwie reingepackt wird. Aber die Grundbedürfnisse haben sich nicht verändert und die Kaufbereitschaften haben sich nicht grundsätzlich verändert. Und da kann man immer noch viel machen. Und trotzdem ist es beeindruckend, wenn man sich so Google Trends im Langzeitverlauf mal anguckt für Sachen wie, keine Ahnung, Haus kaufen, Bauantrag stellen oder sowas. Das hatte ich gerade für einen Kunden, bei dem das irgendwie, wir uns die Frage gestellt haben, warum die Nachfrage so schwächelt. Das hat dann gar nichts mit verlagert sich in KI-Agenten oder sowas zu tun, sondern die Nachfrage nach Häuser bauen ist konjunkturbedingt gerade schwach. So, und sowas ist viel wertvoller als irgendwie jetzt, dieses kleine Keyword hat irgendwie ein bisschen mehr Suchvolumen als das im Ad Planner.
Ja. Johannes, wenn wir schon bei dem Wort Kennzahlen sind, ja, also wir messen, eine Frage eines Users, wir messen weiterhin Traffic und Sichtbarkeit. Also eigentlich stand da nur Traffic, aber ich habe mal ergänzt um Sichtbarkeit. Obwohl sich die Systeme grundlegend verändern, also mir brennt jetzt gerade selbst die Antwort auf der Zunge, aber ich überlasse das dir. Arbeiten wir gerade mit den falschen KPIs? Das tut weh.
Naja, ich glaube, die Frage ist immer so ein bisschen, auf was man am Ende optimieren will, ne? Und das ist, glaube ich, immer eine sehr firmenindividuelle Entscheidung oder eine sehr abteilungsindividuelle Entscheidung. Die einen sagen, uns geht halt um möglichst viel Umsatz, die anderen sagen, wir wollen Gewinn machen, die dritten wiederum sagen, wir wollen irgendwie ganz viele Besucher auf dieser einen Webseite haben. Ich glaube, das ist im Kern ja die Entscheidung, die jede Firma für sich treffen muss. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen sollte es erstmal um Gewinn gehen. So, das ist, glaube ich, so das Standardziel der meisten Firmen, die dauerhaft bestehen wollen. Davor steht dann halt irgendwie Umsatz. Für Umsatz braucht man Kunden und Kunden müssen irgendwo herkommen. Und das ist eigentlich der Punkt, wo dann halt SEOs wieder einsteigen und wo SEOs dafür sorgen, dass diese Kunden auf der Webseite erscheinen. So, von daher ist sowas wie quasi Traffic, ich glaube, in Näherung schon eine ziemlich sinnvolle Kennzahl, weil alles, was hinten raus folgt, halt aus diesem Traffic folgt. Das heißt aber natürlich im Umkehrschluss auch, es gibt jetzt ja durch den Switch hin zu Chatbots, gibt es jede Menge neue Ideen für Kennzahlen. Wir reden von irgendwie Menschen, das heißt, wenn meine Marke erwähnt wird, wir reden von Citations, das heißt, wenn ich irgendwo mit meiner Webseite als kleine Referenz genannt werde in der Antwort, das ist eine schöne Gut. Es hat aber ehrlicherweise nicht die gleiche Qualität wie ein Besucher auf meiner Webseite in der Regel. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Es wird immer den einen Typen geben, der sagt, aber bei mir ist, weil ich dreimal im Chatbot erwähnt wurde, wurde mein Atomkraftwerk gekauft. Deswegen habe ich 8 Milliarden Umsatz. Ist alles korrekt. Das ist aber halt nicht der Normalfall. So, und ich glaube, der Normalfall ist halt schon, dass Leute, die einen vorher nicht kannten, auf die eigene Webseite kommen und dann irgendwann sagen, das ist genau das, was ich haben möchte und es halt kaufen und Kunde werden. So, von daher finde ich Traffic weiter eine sehr sinnvolle Kennzahl, die man sich angucken sollte, soweit es denn geht. Ich glaube, man muss aber natürlich auch bewusst sein, dass das dass quasi durch die Steigerung von AI-direkten Antworten der Traffic in den nächsten Jahren nicht mehr werden wird. So, und dass diese sehr starke und klare Attribuierbarkeit, dass man sagen kann, der Nutzer war bei Google auf einer Suche, ist dann auf meine Webseite gekommen und ist dann beim ersten oder fünften Mal Kunde geworden, das bricht so ein bisschen leider weg. Das heißt, die große Stärke von SEO, dass man den Erfolg relativ klar messen konnte, das wird leider schwieriger. Es gibt quasi eine Art Medienbruch, weil Leute, die vielleicht bei ChatGPT oder bei Gemini suchen, die klicken nicht mehr auf den Link, sondern sehen die Marke da. Und wenn sie die Marke dreimal gesehen haben, dann googeln sie die Marke vielleicht und klicken auf die Webseite der Marke. Sie werden aber halt nicht mehr quasi direkt diesem Kanal dann zugeordnet. So, das ist so ein bisschen meine zusammenfassende Sicht darauf.
Markus, KI-Content ist schnell produziert und weit verbreitet. Was unterscheidet heute noch Inhalte, die wirklich vorne ranken?
Also es gab da erstmal ein paar ganz interessante Studien dazu, die, ich weiß gar nicht, ob es jetzt SEMrush oder Ahrefs war, die haben ja irgendwie 20 Websites gebaut, auf jeden 100 KI-Artikel draufgeklatscht und dann siehst du diesen Mountain-AI-Effekt, also 3 Monate geht's hoch, danach schmiegt sich das Ganze an die X-Achse und geht eigentlich so gegen Null. Also da haben wir natürlich auch ein Problem bei KI-Content, wenn es um den Scaled Content Abuse geht, also wenn du einfach viel so einen Schrott produzierst, ist es natürlich schlecht. Ja, was unterscheidet Inhalte, die wirklich vorne ranken? Vielleicht erstmal grundsätzlich, und das hat sich, glaube ich, bei SEO und Geo gar nicht so wahnsinnig geändert, dass ich glaube, dass du einfach ein starkes Thema hast, was nicht sonderlich konkurrenzstark ist, und das deklinierst du einfach durch. Also, dass du eine sehr kohärente Website hast, ein Thema und da wirklich viel gute Inhalte hast und nicht hier davon ein bisschen was, davon ein bisschen was. Ansonsten das Thema Information Gain finde ich geil, weil da steigt KI-Content eben relativ schnell aus. Also schreibe ich über etwas, was andere nicht haben. Und das ist natürlich, wenn du einfach nur die KI den üblichen Mist zusammenfassen lässt, wird der Information Gain typischerweise bei Null liegen. Und insgesamt so das Thema User First finde ich natürlich auch schön. Also hat mein Artikel dann später gute Nutzersignale. Also zum Beispiel habe ich eine persönliche Perspektive da drin. So was, was Google vor ein paar Jahren mal etwas getrieben hat, dann ist das, finde ich, wieder so ein bisschen vom Radar verschwunden. Aber das wäre so meine Antwort. Also gerade so Information Gain. Ich weiß, so KI-Content, das klingt immer wahnsinnig attraktiv. Und wir gucken auch viel zu dichotom auf das Thema. Also entweder macht die KI den Content oder der Mensch. Und ich finde, so die richtig gute Wahrheit ist halt wirklich in der Mitte. Also die KI kann dir helfen, zum Beispiel die Struktur vorzuplanen oder einfach das Nitty-Gritty zu machen von dem Artikel. Aber dass du der Architekt bleibst und dass du auch mindestens die Stichpunkte dafür geliefert hast.
Ich finde den letzten Zusatz total spannend. Also das Thema Information Gain, das ist ja etwas, was man theoretisch super gut auch mit KI füttern kann. Also man kann ja zum Beispiel auch sagen, vielleicht ein anderes Beispiel. Ich habe mir 10 Artikel von unserer Webseite genommen, die schon ein bisschen älter sind und so weiter, die ich selbst geschrieben habe und habe angefangen, die sind alle noch nicht veröffentlicht, deswegen kann ich noch nichts über die Ergebnisse sagen, aber von der Idee her, hab gesagt, okay, sind die noch aktuell? Was ist deine Meinung? Danach recherchiere ich natürlich weiter. Ich verlasse mich nicht 100% auf, aber was ich spannend fand, weil du es eben gesagt hast, neben dem Information Gain, nutzerzentriert. Und da finde ich es zum Beispiel Gemini oder auch ChatGPT total spannend, dass man einfach sagt, hey, guck dir mal diesen alten Artikel von mir an. Kannst du mir mal Ideen geben, wie ich den noch nutzerorientierter schreiben kann? Und da finde ich teilweise, dass da echt coole Sachen bei rumkommen. Und ich verspreche mir da eigentlich eine ganz gute Entwicklung, weil dass wir meiner Meinung nach früher, wir haben zwar voll über die Inhalte nachgedacht, aber vielleicht ein Ticken zu wenig, wie man einen Artikel auch noch nutzerorientierter schreiben kann. Zumindest habe ich das leider so gemacht. Und das hat mir ganz häufig gefehlt. Ich habe dann zu den gleichen Themen mir Artikel angeschaut, habe dann externe Artikel auch genauso behandelt und ich habe teilweise genauso viele Indizien oder Ideen zurückbekommen, wie man den Artikel noch kundenorientierter schreiben kann. Zeigt mir eigentlich, dass das viel zu wenig bedacht wurde, obwohl es schon ewig gepredigt wird. Und gerade dafür, sich Ideen zu holen und so auch in dieses vielleicht Information Gain oder zumindest etwas kundenorientierter zu schreiben, kann man ja eine KI super nutzen. Also dieser Mittelweg zwischen beidem, das wäre das, was ich total empfehlen würde. Gut, dann Vanessa, jetzt kommen wir zur besagten Videofrage. Ich habe gelesen, dass Videoinhalte, insbesondere, also wenn ich sage ich, das war nicht ich, sondern das kam rein. Ja? Also das möchte ich immer dazu sagen, nicht, dass so hier wirkt, als würde ich hier die Fragen stellen und ich stelle sie verbal, aber sie kommen eigentlich von euch. Und ich möchte diese Chance nutzen, euch wieder darauf zu sensibilisieren, auch mir gerne weitere Fragen zu schicken, weil dieses Mal waren es nicht ganz so viele wie die zweimal davor. Und ihr könnt gerne weiterhin auf uns zukommen. So, ich habe gelesen, dass Videoinhalte, insbesondere von YouTube, zunehmend an Sichtbarkeit gewinnen. Ist das eine kurzfristige Entwicklung oder ein struktureller Shift? Oder vielleicht würde ich ergänzen, ist das auch wirklich so?
Ich glaube, hier kann man generell nicht sagen, ja, natürlich, das ist in allen Bereichen so und jeder braucht jetzt Video-Content. Sondern wie viele andere Content-Formate auch, ist es natürlich total branchenthemen, zielgruppenabhängig. Es gibt Themen, da werde ich niemals im Leben ein Video dazu produzieren müssen, weil einfach diese Art von Content-Format nicht benötigt wird. YouTube-Videos sind meiner Meinung nach schon deutlich länger relevant für die Suche, sei es, weil entweder direkt bei YouTube gesucht wird, übrigens auch eine Suchmaschine, hat eine Videosuchmaschine mit einem speziellen Content-Format hier wiederum, aber diese YouTube-Videos oder generell Videos sind ja auch schon länger eben direkt zum Beispiel bei Google sichtbar und da nicht nur in irgendeinem Videotab, sondern übergreifend, aber hier, also man sieht es halt, wenn es zum Thema passt. Und ja, sie nehmen auch weiter an Sichtbarkeit zu. Wir sehen tatsächlich auch bei uns in den Trackings von verschiedenen Prompts, dass YouTube-Content durchaus und hier auch wieder branchenabhängig sehr spannend ist. Wir haben Kunden, da spielt YouTube, da spielt visueller Content kaum eine Rolle. Zu denen würde ich jetzt nicht gehen und sagen, hey, wir müssen mal über das Thema Social oder Video-Content oder YouTube sprechen. Aber es gibt natürlich Bereiche, und das ist nicht nur der kreative, inspirative schöne Bereich, sondern es kann auch einfach erklärungsbedürftiger, auch in technischen Themen oder so, kann das einfach super, super spannend sein. Hängt und hier auch SEO Basic mit dem Intent dahinter zusammen. Was erwarte ich eben? Und wenn ich Videoinhalte erwarte oder ein Video mir weiterhelfen kann, dann ist das auch eine relevante Quelle. Und was wir da gerne auch gemacht haben, ist zum Beispiel auch so Website-Content mit YouTube-Content übergreifende Strategien zu fahren. Was bringt das auch zum Beispiel, diese Videos auf der Seite mit einzubringen? Auch wenn ich zum Beispiel ein Video auf einer Website eingebunden habe, nicht im Autoplay, ganz wichtig, und das Video auf der Website angeschaut wird, über eine YouTube-Einbindung ist zum Beispiel auch total spannend in dem Bereich, für den Bereich YouTube. Also ja, YouTube sowohl für, ich sag jetzt mal, den Bereich Google und Suche und generell klassisches SEO, ich finde es so schwierig, das so zu unterscheiden, aber auch im Bereich der LLMs, ne? YouTube-Videos werden häufig auch als Quellen hiermit aufgenommen und es kann dadurch für mich spannend sein. Deswegen, ja, wir sehen einen Sichtbarkeitsgewinn, aber bitte fang jetzt nicht an, wer auch immer die Frage gestellt hat, in Masse YouTube-Videos zu produzieren, wenn das für deinen Bereich, deine Branche nicht relevant ist. Bitte mach hier auch erstmal eine Recherche, finde das raus, guck, was sind vielleicht die Quellen, die dann auch immer wieder genannt werden. Sind YouTube-Videos für dich auch spannend? Wollen Personen an der Stelle Videos sehen? Und dann vor allem auch zu hinterfragen, was ist deine Strategie dahinter, ne? Brauchst du gezielt vereinzelte Videos zu Themen oder brauchst du wirklich eine langfristige Videostrategie, weil das ist ressourcenaufwendig und dafür muss man natürlich dann auch die Kapazitäten und die Zeiten haben. Das zählt da auf jeden Fall auch nochmal mit rein.
Ich würde gerne eine ergänzende Frage an dich stellen, Johannes. Ich erinnere mich stumpf dran, bei irgendeinem Vortrag ist in den letzten 2 Jahren, den ich von dir gesehen habe, es waren ja ein paar mehr, hast du irgendwann mal was über die verschiedenen Ansichten von Google erzählt und dass ihr irgendwas analysiert habt. Hast du das auf der Platte mehr oder weniger aktuell, ob das Thema Videos jetzt mal übergreifend, nicht so in den dedizierten Fällen, wie Vanessa das gesagt hat, aber übergreifend in der großen Summe immer mehr eingebunden wird?
Also wir sehen es auf jeden Fall sehr stark im Google AI Mode. Da ist quasi Video und natürlich YouTube in der Regel. Also zwar, es gibt auch immer ein paar Gegenbeispiele, dass es nicht bei YouTube gehostet ist, aber ehrlicherweise sind natürlich 99,9% der Videos sind bei YouTube gehostet. Sehen wir schon, dass das ein Riesenhebel ist und dass das mehr wird. Meine Erklärung dahinter ist auch, dass, also wie wir eben schon gesagt haben, geht es ja bei Content darum, möglichst Einzigartigkeit herzustellen. Also gar nicht so sehr der zu sein, der irgendwie 10 Sachen zusammenfasst, weil das kann halt ein LLM mittlerweile auch ganz gut, sondern eigentlich der zu sein, der sagt, hier, ich habe hier das neue Gadget, was auch immer, für euch angeguckt, habe getestet, ich habe das Auto gefahren, ich war in einem Skigebiet, bin für euch da runtergefahren und so weiter. Und das ist natürlich im Videoformat, sieht es deutlich echter aus. Das kann man alles als Text, kann man ganz, ganz gut faken oder kann das noch relativ einfach irgendwie hinzaubern. Das machst du in einem Video halt nicht. Und deswegen glaube ich halt, dass Video gerade noch einen ziemlich großen Vorteil in der AI-Suche oder auch in den AI-Einbindungen hat, weil quasi diese Echtheit angenommen wird. Und weil man es nicht erst beweisen muss, sondern weil einfach die Suchmaschinen und ganz speziell Google davon ausgehen, dass wenn man ein Video veröffentlicht, dass das Video von einem selber gedreht wurde, dass man das selber gemacht hat, dass man das Ding in der Hand, dass es nicht irgendwie AI generiert ist, sondern dass man das wirklich in die Kamera hält und so. Und das wird, glaube ich, auch noch eine gewisse Zeit so sein. Also ich glaube, generell ist es so, dass je einfacher ein Content-Format zu erstellen ist, desto eher wird es gefaked. Also reiner Text ohne irgendein Bild drin geht am einfachsten. Das nächste sind dann halt irgendwie Texte mit ein paar Bildern drin. Danach kommt irgendwann Audio und dann kommt wahrscheinlich Video. Und Video ist, glaube ich, das, was gerade am schwersten zu faken ist und hat deswegen den höchsten Wert noch in der AI-Suche.
Spannend. Es ist gerade eine Frage aus dem Publikum reingekommen, die würde ich noch einmal hinten anstellen, weil ich erst noch eine andere Frage stellen möchte, aber gilt natürlich an euch alle, wenn ihr eine weitere Frage habt, nutzt gern den Chat. Die nächste Frage geht über Discover. Johann, die muss ich dir stellen, alleine weil du es auch vorhin wieder ins Spiel gebracht hast, so wie auch öfters mal in den letzten Monaten und du dich ja scheinbar viel damit beschäftigst. Google Discover entwickelt sich stärker in Richtung personalisierter Feed. Welche Konsequenzen hat das für die Content-Strategien von Publishern?
Ich hoffe, wenn du dir in der Vergangenheit Gedanken als Publisher gemacht hast über deine Content-Strategie, dann musst du jetzt hoffentlich nicht so wahnsinnig viel anpassen, wenn der Feed personalisiert wird, weil du ja trotzdem in deiner Strategie geschrieben haben wirst, oder wenn du sie als Video gemacht hast, weil es schlechter zu faken ist, dann als Video gesagt haben wirst, wir wollen Content produzieren, der für Menschen relevant ist und der für meine Zielgruppe relevant ist. Egal, ob diese Zielgruppe jetzt an einem Thema hängt, weil du ein Wirtschaftsmagazin machst oder ob das eine lokale Zielgruppe ist oder eine Alterskohorte oder ein Geschlecht. Also irgendeine Form von Audience-Definition hast du ja und hast dir überlegt, warum du der Meinung bist, dass diese Menschen sich für die Dinge interessieren, die du schreibst. Ansonsten würdest du ja kein Geld investieren, um diesen Content zu produzieren. Und wenn deine Annahmen stimmen, wofür sich die Menschen interessieren, dann wird sich das auch mit einem personalisierteren Feed in Discover-Klicks ummünzen. Also wir haben auch da ein spannendes Thema. Wir haben in dem Google Leak ja nochmal bestätigt bekommen, dass das große Geheimnis für Googles Qualität nicht irgendwie ein besonders cleverer Algorithmus ist oder eine besonders tolle Verarbeitung von Sprache, sondern dass sie besonders viele Nutzersignale haben, die ihnen helfen zu messen, ob sie das Richtige tun oder das Falsche. Und wenn sie ihr Ranking in die falsche Richtung optimieren, dann merken sie das an den Nutzungszahlen im Chrome und bei ihnen auf der Seite. Und was Ähnliches ist halt auch bei Discover der Fall. Also wenn du einen Artikel veröffentlichst und der kriegt am Anfang viel Traffic, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Discover noch mehr Traffic über die Zeit sammelt, sehr hoch. Wenn er am Anfang sofort baden geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht eine Impression in Discover bekommt, sehr, sehr groß. Und das hat Google versucht, in Discover so ein bisschen aufzuweichen und kleinere Seiten auch das leichter zu machen, da reinzukommen. Mit dem Problem, dass wir jetzt eine Riesenflut an Spam-Seiten in Google Discover haben und Google ein Riesenproblem hat, diesem Discover-Spam Herr zu werden, weswegen sie wieder so ein Stück weit, glaube ich, gezwungen sind, Traffic-Schwellen nochmal als zusätzliches Kriterium neben Personalisierung dazu zu nehmen. Ich glaube, da wird sich kurzfristig gar nicht so viel ändern. Ich bin gespannt und glaube, dass sich viel ändern wird, wenn Google nochmal versucht, den grundsätzlichen Weg, den sie eigentlich mit Discover vorhatten, nochmal weiter zu beschreiben. Also es gab in der ursprünglichen Discover-Vorstellung damals gab es so ein Video, ich suche nach Gitarre spielen lernen und dann kriege ich wochenlang Informationen angezeigt über, hey, du müsstest dich beim Gitarre lernen jetzt irgendwie spielen lernen, jetzt an dieser Position irgendwie befinden, deswegen wäre jetzt dieser Artikel für dich interessant, weil wir dich gematcht haben mit dem, was andere Leute lesen, die gerade Gitarre spielen lernen. Und das hat Discover ja nie gemacht. Also Discover hat diese Vision von ich begleite irgendwie dich durch deine Journey nie gemacht, sondern hat immer einen Bias drin, einen ganz massiven hin zu aktuellen Inhalten der letzten 2-3 Tage. Und lustigerweise merkt auch Google, in den letzten 2-3 Tagen gab es gar nicht so viel Content über Gitarre spielen lernen, der irgendwie gut ist und qualitativ ausreichend ist. Und das große Umdenken kommt, glaube ich, dann, wenn Google sagen würde, okay, diese ursprüngliche Vision tatsächlich von so einem Content-Partner, der dich auf deiner Lernreise begleitet. Wenn sie die nochmal anpacken wollen, dann muss man, glaube ich, stark umdenken als Publisher. Ansonsten, wenn man sich gute Gedanken darüber gemacht hat, welche Menschen die eigenen Inhalte warum lesen sollten, dann kann man das, glaube ich, ganz gut machen und weiterverfolgen.
Markus, die Bedeutung einzelner AI-Plattformen verschiebt sich aktuell stark. Wie geht ihr strategisch damit um, dass sich die Kräfteverhältnisse ständig ändern?
Also ich würde erstmal, glaube ich, die beiden Adjektive stark und ständig anzweifeln. Also ist die Frage, auf welchen Zeitraum ist das jetzt natürlich bezogen? Aber das klingt so, als wenn da jeden Monat sich auf einmal die Kräfteverhältnisse komplett umkehren. Und das ist ja nicht so. Ich meine, ja, es gibt Verschiebungen, aber jetzt nicht im dreistelligen und gewaltig und überhaupt. Ich finde die Situation natürlich trotzdem spannend, weil man hat ein relativ, oder wir waren lange dieses Monopol von Google gewohnt und jetzt müssen wir uns um Google kümmern. Also ich sage mal um das klassische Google, um das neue Google, dann müssen wir uns noch um ChatGPT, Perplexity, Copilot kümmern und was da sonst auch noch alles so rumläuft. Und da ist ja die Frage, so was mache ich denn jetzt? Und ich finde, du kannst ja nicht sagen, aus wo ich früher einen Blogbeitrag geschrieben habe, schreibe ich jetzt 5, nämlich einen für jede Plattform, sondern du brauchst universelle Prinzipien. Das war ja vorher auch schon so, hatten wir auch schon Google und Bing. Und die meisten haben Bing einfach so als Geschenk des Himmels mitgenommen. Wenn da was drüber kam, war es gut, aber man hat nicht speziell etwas für Bing gemacht im Allgemeinen. Und deswegen, das wäre so meine Antwort. Ja, es verschiebt sich aktuell stark, aber ich glaube nicht, dass sich so die grundlegenden Anforderungen an Content oder grundlegende strategische Themen geändert haben. Ausgenommen natürlich, dass es direkte Maßnahmen für bestimmte KIs gibt, also ein Feed irgendwo zu submitten oder so etwas. Das ist richtig, aber ansonsten stark und ständig unterstreiche ich nicht. Und ehrlicherweise glaube ich auch, gerade wenn du SEO oder GEO für große Unternehmen machst, die sind halt träge und die können nicht ständig irgendwie das Schiff in eine andere Richtung schieben. Die sind halt Pötte und da brauchst du diese universellen Prinzipien und deswegen, das wäre hier so meine Antwort. Also dieses verschiebt sich stark und ständig, würde ich definitiv nicht unterschreiben.
Johannes, die nächste Frage geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Da würde mich wahrscheinlich wieder mal ein bisschen der Hintergrund interessieren. Unterschiedliche Plattformen liefern unterschiedliche Ergebnisse. Wir haben eben gesagt, wir brauchen eigentlich universelle Prinzipien. Du hast vorhin, oder Markus hat vorhin gesagt, dass du vor ein paar Tagen veröffentlicht hast, dass sich gerade die Quellen da ja auch sehr häufig ändern. Wenn ich es richtig wiedergebe, ich habe dir das nicht gelesen, aber wie geht man mit dieser Fragmentierung konkret um, deiner Meinung nach? Also wir wollen universelle Prinzipien, aber sie werden überall unterschiedlich ausgespielt. Es gibt ja auch wahrscheinlich Quellen, die sich nicht ändern. Woran liegt das? Kann man das irgendwie beeinflussen? Geht sowas, dass man vielleicht nicht so häufig rausgeschmissen wird? Hast du Ideen, die du dazu vielleicht mit uns teilen kannst?
Ja, also das ist, glaube ich, in der Tat schon ein ernsthaftes Problem. Wir hatten ja bislang so ein bisschen den großen Vorteil, dass es eigentlich nur Google gab. Natürlich gab es noch irgendwie Bing mit irgendwie 2,3%, aber hat ja keine ernsthaft für optimiert. Und wenn man Google gut gemacht hat, hat Bing auch funktioniert. Es haben sich zwar immer alle regelmäßig darüber beschwert, dass Bing oder dass es keine zweite große Suchmaschine gab, aber eigentlich war es ja für uns in der Branche ein relativ bequemer Zustand, weil man halt echt nur Google angucken musste. So, und das ändert sich, glaube ich, gerade ein bisschen. Es ist halt so, dass wir von diesem sehr klaren Google-Monopol gerade eventuell davon wegkommen und hin in so eine Welt, wo es wahrscheinlich mehr als eine Antwortmaschine auf Dauer geben wird. Ich glaube, auf der einen Seite muss man sich halt die Google-Systeme angucken, also AI Overviews, AI Mode, Gemini, die im Kern, glaube ich, grundlegend schon relativ ähnlich funktionieren. Also wenn man quasi in der Google-Suche erfolgreich ist, dann ist man auch in den AI-Overviews oft erfolgreich. Dann ist man auch im AI-Mode mit drin und dann wird man auch in Gemini oft quasi zitiert und genannt. Also da gibt es eine relativ große Überschneidung, auch wenn quasi die Häufigkeit der Zitierungswechsel und so weiter sich da quasi schon noch im Detail unterscheidet. Aber ich glaube, man kann sagen, wenn man quasi Google im Griff hat, dann klappen die Google-AI-Systeme generell ganz gut. Und jetzt muss man gucken, was gibt es eigentlich außerhalb von Google noch so. Und ich glaube, da sind gerade viele, die sich mit dem Thema beschäftigen, unterliegen so ein bisschen quasi ihrem eigenen LinkedIn-Feed und sehen quasi jeden Tag irgendeine neue Suchmaschine und irgendeinen neuen Chatbot und irgendwas Neues, wo sich was tut. Natürlich gibt es ein Perplexity und natürlich gibt es auch irgendwelche europäischen Anbieter. Aber ich glaube, ehrlicherweise ist halt neben ChatGPT gibt es gerade gar nicht so ganz viel große Consumer-Antwortmaschinen. So. Und das heißt, man muss sich halt aktuell Google angucken, muss das Google AI-Universum verstehen und muss sich halt wahrscheinlich noch ChatGPT angucken und muss verstehen, wie funktioniert ChatGPT im Groben und wie werden da eigentlich Quellen ausgewählt und wie werden da Marken ausgewählt. Aber ich denke, wenn man diese beiden Systeme gerade im Griff hat oder halbwegs auf dem Schirm hat, ist man schon auf einem ganz guten Weg und muss nicht anfangen, sich direkt 10 verschiedene Systeme anzugucken.
Markus, du wolltest noch was ergänzen?
Ja, es gab ja in der Frage auch diesen Aspekt der Quellen und das ist ja in der Tat ein Problem. Ich hatte ja auch auf die Studie von Sistrix hingewiesen zum Citation Drift. Grundsätzlich glaube ich, dass wenn du Quellen beeinflussen möchtest, kannst du das eigentlich nicht mehr unter SEO oder GEO verbuchen, weil dir halt ständig das Risiko um die Ohren fliegen könnte, dass diese Quelle dann im nächsten Monat von keiner Plattform jemals mehr genutzt werden wird. Aber du wärst auf einmal da drin vertreten. Und deswegen fände ich es blöd, jetzt singulär nur auf GEO zu gucken und zu sagen, dafür mache ich es, sondern eben zu sagen, okay, ich will auf dieser Plattform vertreten sein, ob sie jetzt als Quelle benutzt wird oder nicht, weil die vielleicht eine starke Community haben, weil die eine starke Social-Reichweite haben, aus welchem Grund auch immer. Und das, ich glaube, da gucken wir oft noch immer drauf und sagen, hier sind 3 Quellen, die wollen wir jetzt beeinflussen. Und gucken wieder immer so siloartig wieder nur darauf, das machen wir wegen ChatGPT, so wie wir früher gesagt haben, das machen wir für Google mit diesem Linkaufbau. Und das finde ich einfach zu kurz gedacht.
Johann, der Umgang mit minderwertigem und automatisiertem Content wirkt teilweise widersprüchlich. Haben wir vorhin ja auch was schon ein bisschen zu gesagt. Wie schätzt ihr aktuell Googles Qualitätsstrategie ein?
Ich glaube, die Qualitätsstrategie von Google ist eine wahnsinnig spannende Formulierung, weil der für mich gute Content zum gleichen Thema, vielleicht zum gleichen Keyword, wird Johannes nicht interessieren. Vanessa findet den miserabel und Markus sagt, wie kannst du dir das nur an, da ist sogar ein Video drin, Johann, wie kannst du dir das überhaupt, ich möchte lieber Text lesen oder umgekehrt. Ich persönlich bin nicht so der Videomensch und Markus sagt, ja geil, wenn da ein Video drin ist, dann ist das mein Piece of Content und hat für mich die beste Qualität. Und dadurch, dass Qualität unter verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird, ich fahre total ab auf kurze Sätze, Bullet Points, direkt auf den Punkt und andere Leute können sich das viel besser merken und verarbeiten, wenn da ein bisschen Storytelling mit drin ist, irgendwie nochmal was Persönliches und dass du dich mit dieser Frage beschäftigst, ist eine total gute Idee. Und ich denke so, nee, gib mir doch die Antwort auf die Frage, so das Brimborium, lass bitte weg. Und andere finden das total unhöflich, wenn das so direkt mit dem Hammer drauf ist. Und das ist mal völlig unabhängig von der Art und Weise, was der Inhalt jetzt konkret ist, ist schon in der Verpackung eine ganz andere Qualitätswahrnehmung durch Menschen, die sich durch Maschinen nur ganz schwer abbilden lässt. Also ich kann natürlich sagen, okay, ich gucke mir die Komplexität der Sprache mit der Wiener Sachtextformel an und mache dadurch Ableitungen, wie schwer ist dieser Text zu lesen und was mache ich denn damit? Heißt das, schwer zu lesende Texte, also Betriebsanleitungen, wissenschaftliche Paper, Fachartikel von Experten, die viele komplizierte Worte und lange Sätze enthalten, die Werte von Heinrich Kleist, die Sätze über mehrere Seiten enthalten, die ranke ich jetzt nicht mehr, weil die Worte zu kompliziert sind und das deswegen schlechte Qualität ist. Das funktioniert ja nicht. So, und genauso gut würden wir alle sagen, ja, okay, besonders einfache Sprache, was fällt uns da ein? Die Bild. Ist die Bild deswegen qualitativ immer das beste Ergebnis? Wohl kaum. Und deswegen ist diese Qualitätsstrategie super schwer. Und ich glaube, Google hat sich da auf zwei ganz einfache Formeln zurückgezogen. Und ich bin gespannt, wohin sich das entwickelt. Die erste Formel ist, wir tun alles, was wir können, um Spam rauszuhalten. Ich finde, diese Spam-Bekämpfungsdimensionen von Google, die sind einfach unfassbar. 400 Milliarden Dokumente im Index und jeden Tag sortieren sie 40 Millionen, Milliarden Spam-URLs. Also 10% dessen, was sie im Index haben, sortieren die jeden Tag als Spam wieder aus und sagen, nee, weg, 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 weg. Das ist alles Kram, den ich nicht im Index haben will. Ich finde das unfassbare Dimensionen. Und wenn man sich den Leak anguckt und anguckt, wie Google funktioniert, wie viele Anti-Spam-Maßnahmen du da findest und jedes Kriterium irgendwo ein Anti-Spam-Kriterium, das ist schon richtig heftig. Das heißt, das unterste Qualitätslevel irgendwie rauszufiltern, das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, gib den Leuten, was ihnen gefällt. Und guck dir die Klicks und die Navigationspattern an und danach optimieren wir entsprechend Qualität. Und bei der Spam-Bekämpfung merken wir, Google investiert immer mehr da rein, weil das Problem auch immer größer wird, weil es immer leichter geworden ist, Spam zu produzieren und auch Spam besser zu verstecken. Aber bei den Nutzerdaten wird es immer schwieriger und das liegt auch zum Teil damit, hängt zum Teil damit zusammen, dass Nutzer mit einem erstaunlich geringen Qualitätsniveau zufrieden sind. Also häufig denken wir, wir müssten, um zu ranken, das absolute Gold produzieren und die allumfassendste Arbeit zu machen, aber die Leute wollen nur wissen, ja oder nein. Und wenn ja oder nein die Antwort auf die Frage ist, die sie sich stellen, dann ist das halt auch gute Qualität, wenn wir mit ja oder nein und wenig zusätzlichen Brimborium irgendwie antworten. Deswegen finde ich diese Qualitätsstrategie, ich glaube, die besteht aktuell aus zwei Säulen, weil die dritte Frage, objektiv zu beantworten, was Qualität ist, das funktioniert einfach nicht, sondern du kannst sagen, was ist keine Qualität und das ist Spam. Und ansonsten ziehen sie sich darauf zurück, was interessiert denn die Menschen, worauf reagieren die Menschen positiv? Und das hat halt manchmal komische Folgen.
Vanessa, der Anteil automatisierter Zugriffe nimmt stark zu. In Klammer von mir, ist das wirklich so? Ich habe es nicht hinterfragt. Ist jetzt eine Aussage, die mit der Frage zusammen eingereicht wurde. Welche Rolle spielen Maschinen als Nutzer in eurer Optimierungsstrategie? Warum stelle ich dir die Frage? Ich weiß ja auch, dass du dich viel mit E-Commerce beschäftigst. Auch mit Blick auf E-Commerce und mögliche Agenten sind wir da schon, Fragezeichen, die künftig für Nutzer einkaufen.
Sehr, sehr spannendes Thema, sehr viel diskutiert auch in letzter Zeit. Also, die Frage ist, ich frage mich immer so in unserer Bubble, wo ich sage, wir beschäftigen uns schon sehr, 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 sehr viel mit diesem Thema. Wer in unserer Bubble hat schon mal einen Agenten etwas einkaufen lassen? Und ich gehe davon aus, das geht gegen null, diese Antwort. Und dann frage ich mich, unsere Zielgruppe da draußen, die sich so viel weniger mit diesem Thema beschäftigt, glaubt ihr dann, die kauft alles, was sie brauchen, gerade über die Agenten ein? Jetzt gerade, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist so, das Thema wird irgendwann kommen. Das ist auf jeden Fall super spannend. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns aktuell mit dem Thema beschäftigen und auch viel in Richtung Datenqualität, saubere Strukturen schaffen können. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt einmal unser Entwicklerteam auf Kopf stellen müssen und sagen, ihr müsst jetzt sofort alles ready machen, weil das ist der neue Shit. Ab morgen kaufen nur noch Agenten bei uns ein und kein Nutzer ist mehr auf unserer Seite. Das wird nicht passieren. Das ist auf jeden Fall Zukunftsthema. Ich bin mir aber auch recht sicher, dass das von Branche zu Branche unterschiedlich sein wird, auch in welcher Geschwindigkeit das kommt und natürlich auch zielgruppenabhängig. Das ist nichts, was von heute auf morgen da ist. Deswegen eine saubere Datenqualität und vieles, was wir ja auch schon machen, gerade zum Beispiel mit der Strukturierung von Produktdaten, das ganze Thema Feedmanagement, Daten ordentlich aufzubereiten, mehr Daten auch für unterschiedliche Informationen bereitzustellen. Das ist schon ganz viel Vorarbeit, was in diese Richtung auch geht. Und ja, da wird sich vieles bewegen. Es ist super spannend, die Entwicklung mit zu beachten. Wir müssen aber keine Angst haben, dass ab morgen kein Nutzer mehr auf unserer Website ist und nur noch irgendwelche Agenten einkaufen. Weil ich glaube, wenn das so der Fall wäre, hätten wir in unserer Bubble das, wahrscheinlich würden wir das dann auch mehr benutzen.
Mhm. So, ich habe die vorbereiteten Fragen sind wir durch. Ich habe noch drei Fragen bekommen hier über das Publikum. Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Ich hätte gesagt, wir nehmen uns jeweils 1,5 Minuten pro Frage und bitte euch einfach, das ein bisschen im Auge zu behalten. Ich fange mal an. Johannes, erste Frage an dich. Ich lese sie vor. Gibt es Statistiken darüber, wie viele User wirklich den KI-Modus nutzen bei Google? Ich glaube, im Verhältnis, also hat sich das krass verändert, die normale Suche und den KI-Modus, oder nutzt man nur den AI-Overviews, also nutzt man die normale Suche und AI-Overviews wird eingespielt? Also ich selbst bin ich frei raus. Ich glaube, ich habe nur 3-4 in meinem Leben über den Shift-Button auf KI-Modus umgestellt. Nicht Shift-Button, Tab-Button, das ist es, glaube ich. Und ich bin auch eher ein ChatGPT-Nutzer, muss ich zugeben, aber hast du darüber irgendwelche Statistiken?
Genau, also das, was wir bislang gesehen haben, ist in der Tat so, dass das kaum jemand freiwillig macht oder dass sich Leute dann eher da rein verirren. Aber das gilt ja für fast alle Google-Suchfunktionen. Also es gibt ja kaum jemanden, der dann oben explizit mal irgendwie die Videosuche auswählt oder quasi irgendwelche speziellen Google-Suchen macht. So, die Google-Such-Experience ist halt die Standard-Google-Suche und was Google halt da macht, das ist für die allermeisten Leute relevant. Natürlich, dass die AI-Overviews da halt sehr prominent drin sind, ist, glaube ich, schon ein Zeichen, und dass Google ja auch dahin übergeht, dass wenn man von diesen AI-Overviews Rückfragen stellen will, dass man dann automatisch in diesem KI-Modus landet. Das sind ja alles kleine Schritte, die Google gerade macht, um diesen KI-Modus weiter in quasi die Nutzung reinzutreiben. In Google Chrome gibt es mittlerweile einige Buttons, die direkt dahin führen. Und ich glaube, Google wird jetzt kontinuierlich weitere Wege gehen, um mehr Nutzer in diesen KI-Modus reinzubringen. Und wird wahrscheinlich irgendwann auch dazu übergehen, zu sagen, die Standard-Google-Suche wird vermutlich noch überarbeitet und vermutlich angepasst, wird aber eher in Richtung so KI-Modus gehen. Es gibt so ein bisschen die Überlegung, ob das eventuell jetzt schon bei der nächsten Google-Entwicklerkonferenz passieren könnte. Ich bin da nicht ganz so sicher. Ich glaube, Google muss dieses Monetarisierungsthema erst sehr gründlich testen und im Griff haben, bevor sie den Schritt gehen. Aber ich glaube, wir können schon davon ausgehen, dass die Suche in 5 Jahren eher wie der KI-Modus aussehen wird und weniger wie das, was wir aktuell als Google-Sucher kennen.
Ich finde es spannend deswegen, weil als das letztes Jahr losging, kam ja erst AI-Overviews, dann haben wir monatlich drüber geredet, wann kommt jetzt der KI-Modus, ich weiß nicht mehr, ob es Juni, Juli, August, ich erinnere mich nicht, aber so gefühlt hat die Bubble gedacht, okay, ab dem Moment ändert sich alles, weil gefühlt jeder dachte, der KI-Modus ist sofort ganz prominent auf der Seite, zumindest so, wie es mir hier beim OMT in Gesprächen zurückgespielt wurde. Das war ja dann nicht so. Und mittlerweile habe ich auch eher das Gefühl, dass es eher Zufall ist, dass man da reinwandert. Aber es macht natürlich hochgradig Sinn mit dieser Monetarisierungsstrategie. Die können ja nicht alle sofort umstellen, wenn sie dann auf einmal kein Geld mehr verdienen. Die müssen das erstmal in den Griff kriegen. Danke für deine Einschätzung. Johann, du willst noch was dazu beitragen? Ich schreibe dazu, es dauert nur 20 Sekunden. Ich bin gespannt.
Nee, nur eine Kleinigkeit, weil es gibt 2 Probleme, die Google dabei noch in den Griff kriegen muss. Das eine ist, Gemini und AI-Mode langfristig parallel zu betreiben, strategisch relativ wenig Sinn. Müssen sie aber aktuell machen, weil die Monetarisierung noch ungeklärt ist. Und das andere Problem, das sie lösen müssen, ist die inhaltliche Qualität. Und was ich mir angewöhnt habe, was ein Riesenspaß ist, ist jedes Ergebnis vom AI-Overview oder AI-Mode an Gemini zu geben und zu sagen, was ist fachlich hieran falsch oder was ist faktisch falsch? Und ihr werdet erstaunt sein, wie oft Google sich bei welchen Sachen widerspricht und seine eigenen Ergebnisse auseinandernimmt und wie falsch diese Ergebnisse sind, die da oben stehen. Und das kann Google einfach so nicht nutzen, monetarisieren und ganz nach vorne pushen, ohne darunter die Ergebnisse prominent zu haben.
Danke für den Zusatz. So, jetzt gucke ich ganz kurz. Ich habe hier gerade den Faden verloren, beziehungsweise die Einstellung verloren. So, Markus, Stichwort Tracking. Wenn wir von alten Kennzahlen sprechen, trackt ihr einen Jahresvergleich? Fragezeichen, zum Beispiel organischer Traffic April 2025 versus April 2026. Da schmiert organisch in der Regel ja ordentlich ab. Das löst bei Kunden natürlich Fragen und Zweifel hervor, also aus, nehme ich an, selbst wenn man das gut erklärt. Wie seht ihr das?
Vielleicht haben wir solche Kunden nicht. Also wir grundsätzlich versuchen wir, die Kunden natürlich auf solche Veränderungen hinzuweisen. Die meisten haben das sowieso auf dem Schirm. Das heißt, ich muss denen jetzt nicht erklären, warum die Zahlen anders sind. Und gleichzeitig fände ich es natürlich schwierig, wenn man jetzt nur sich immer noch den Traffic anguckt und jetzt auch kein AI-Monitoring da hat. Also von daher, Jahresvergleich machen wir eher nicht, sondern wir enablen eher den Kunden, dass er sich selber seine ganzen Daten anguckt. Und also wie gesagt, das Problem haben wir so in der Praxis ehrlicherweise nicht.
Okay. Wir haben noch eine Frage und eigentlich schon 16 Uhr. Ich würde sie trotzdem gerne stellen. Johann, du hast beim Würfeln die letzte Frage geerbt. Wir reden immer darüber, dass Google reinen KI-Content aussortiert. Auf Systrix habe ich mir die Gewinner, Johann, auf Systrix habe ich mir die Gewinner der letzten Woche angeschaut und das sind Seiten, die ausschließlich, das ist immer so hart formuliert, aber ich habe die Statistik nicht gesehen, Bilder, Text, Struktur, in Klammer KI generiert sind. Ich produziere anspruchsvolle Seiten zu einem Thema und das Ranking rutscht immer weiter nach unten. Ich bin da gerade etwas ratlos.
Ich glaube, es macht Sinn, zu einem hier aus dem Call mal direkt Kontakt aufzunehmen und mal das Gespräch zu suchen. Dann kann man da auch konkret drauf eingehen, woran das irgendwie im Zweifel liegt oder nicht. Ich habe mich neulich auch wahnsinnig drüber aufgeregt. Gerade im Rahmen des Core-Updates sind super viele Spammy-Seiten nach oben gezogen worden, die schon vorher in Discover mir aufgefallen waren, weil die da einfach alles voll gespammt haben. Aber die meisten dieser Seiten sind halt nach dem alten Schema. Ich hau jeden Tag 3 Affiliate-Seiten raus. Eine fliegt, eine geht sofort baden, eine wird irgendwie so mal ein bisschen wachsen und dann so. Und hau halt jeden Tag neue Seiten raus, weil ich weiß, die alten Domains, die fliegen mir hinten die ganze Zeit weg. Und dann befinde ich mich irgendwie in dieser Tretmühle, kauf billige Domains neu dazu, auf denen mal irgendwie eine Eisdiele war oder ein Pizzaladen nebenan. Und dann packe ich da irgendwelchen Content drauf, skaliere das hoch und dann lasse ich es wieder wegfliegen. Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell als so ein seriöses, langfristig arbeitendes, etabliertes Ding. Und du hast mit so einer etablierten Seite und mit einer hohen Qualität hast du große Vorteile, aber du hast einen riesen Nachteil, nämlich du kannst diese Lücke bei Google, anfällig zu sein für Seiten mit einer hohen Skalierung, die irgendwie 40.000, 50.000 URLs auf einmal reinpusten und dann einfach nur, weil zu viel ist, von Google ernst genommen werden und nach oben gepusht werden. Dagegen hast du kurzfristig nichts auszusetzen. Langfristig glaube ich, nichts, um dagegen anzustecken. Langfristig ist es, glaube ich, eine super Sache. Und langfristig wirst du auch erfolgreich sein. Und Sichtbarkeit ist kein Traffic und vor allem ist Sichtbarkeit kein Umsatz und kein Gewinn, so wie Johannes auch schon entsprechend erklärt hat. Von daher wäre ich da ein bisschen vorsichtig zu sagen, ich beurteile die kurzfristigen Gewinner, sondern guck dir diese Gewinner mal in einem Monat an, wie viel davon übrig geblieben ist. Wir hatten das lustige Thema mit Grokipedia, die komplett durch die Decke gegangen sind und wieder abgestürzt sind, weil automatisiert generierter Content ohne ausreichend Domain Authority und Visits. Und ich glaube, das passiert den meisten entsprechend auch, ob man das jetzt Mount AI Slop oder KI-Berg oder wie auch immer wir das nennen wollen, das passiert den meisten da und da können wir ein bisschen vertrauen darauf, dass Google diesen Spam rausfiltert, solange es den Leuten nicht gefällt. Wenn die Leute diesen Spam lesen wollen, und solche Portale kennen wir auch alle, dann wird es ein Problem.
So, vielen Dank, wir sind am Ende unserer heutigen Fragen. Danke an euch vier, dass ihr euch die Zeit genommen habt und die Geduld, diese Fragen wieder alle zu beantworten. Danke an euch da draußen, dass ihr so viele Fragen reingebracht habt und gerne nächstes Mal wieder an info@umt.de oder währenddem ihr euch anmeldet, ich habe eben den Link reingemacht, habt ihr immer eine Chance, auch Fragen mit einzureichen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas anderes zum Ankündigen habe. Ja, ich hätte diverse Konferenzformate. Wir haben für diejenigen unter euch, die auch selbst gerne mal auf der Bühne stehen wollen, 20.05. endet unser Call for Paper für den OMT in Mainz. Also unter umt.de/Konferenz findet ihr das Format und dort gibt es dann einen Button, Speaker werden, könnt ihr draufklicken, geiles Thema einreichen und vielleicht seid ihr dabei. Danke an euch. Wir sehen uns in circa 4 Wochen zum Teil wieder. Der Link ist, wie gesagt, zur Anmeldung hier. Bis dahin, wir sind raus. Macht's gut. Ciao, ciao.